Als ich jetzt einen Schluck getrunken habe, merkte ich meine Hände zittern. Ich war schon lange nicht hier oben. Aber andererseits freue ich mich riesig, mit euch über das Wort Gottes zu sprechen. Als ich diese Predigt vorbereitet habe, war das ungefähr im März. Dann kam etwas dazwischen und es dauerte lange. Aber ich hatte viel Zeit in meiner Krankheit und Reha über dieses Thema nachzudenken. Da ich nicht wusste, welcher Text im Matthäus-Evangelium gerade heute dran wird, habe ich einen genommen, der meiner Meinung nach überall reinpassen würde. Und am Ende der Predigt zum Beispiel, die Jesus auf dem Berg gehalten hat, die sogenannte Bergpredigt, lesen wir die Worte wahrscheinlich von Matthäus selbst, der dieses Evangelium geschrieben hat. Und er sagt in Vers 28 und 29 des 7. Kapitels: Als Jesus seine Rede beendet hatte, waren die Zuhörer tief betroffen. Denn was er gesagt hatte, waren nicht leere Worte, wie bei ihren Schriftgelehrten. Sie merkten, dass Gott selbst durch Jesus zu ihnen gesprochen hatte. Und meine Hände zittern, weil ich nicht so sein möchte wie die Schriftgelehrten, sondern das Wort Gottes weitergeben wollte. Der Herr Jesus, als er diese Predigt hielt, da war die Grundlage seiner ganzen Aussagen das sogenannte Alte Testament. Die Schrift nennt das die Schrift, das Gesetz oder Mose und die Propheten. Das Neue Testament hat es ja noch gar nicht gegeben. Und deshalb ist Jesus so zum Wort Gottes zurückgekehrt. Deshalb halte ich es für wichtig, dass wir uns Gedanken darüber machen, wie Jesus zum Alten Testament gestanden hat. Wie er, ich nenne das einfach Jesus und die alten Gebote. Ich fange an mit der Aussage von David in seinem Psalm 143. Lehre mich, Herr, so zu leben, wie du es willst. Aber woher wusste David, was Gott will? Woher wissen wir, was Gott will? Es gab in England mal eine Aktion von einer Gesellschaft, die sich genannt hatte Aktion zur religiösen Abrüstung. Auf den Plakaten hatten sie den Slogan: Wahrscheinlich gibt es keinen Gott. Also kein Grund zur Sorge, genieße dein Leben. Und mir ist hier das Wort wahrscheinlich aufgefallen. Nun, sogar diese Atheisten, die hatten ein kleines Türchen offen gelassen, wenn sie gesagt hätten, es gibt definitiv keinen Gott. Dann wäre das klar. Aber es gibt noch eine Wahrscheinlichkeit. Und das hat mich doch gefreut, dass der Gott hier auch ein Türchen noch für sie offen gehalten hat. Mit dieser Aussage aber haben sie bezweckt, uns Gott so vorzustellen, als ob er derjenige ist, der uns den Spaß am Leben verderben möchte. Gott, der den Menschen Angst macht und daran hindern will, unser Leben zu genießen. Wenn ich also die Existenz Gottes leugne, wie mit diesem Slogan, dann leugne ich auch alles, was er sagt. Aber sollten wir das Leben genießen können, wenn es Gott nicht gäbe, wenn es seine Gebote nicht gegeben hat oder wir seine Existenz leugnen? Die Christen hatten damals ein Gegenplakat gemacht mit dem Slogan: Wenn es keinen Gott gibt, dann gibt es auch kein Leben. Jetzt stehen diese zwei Seiten, ich will nicht sagen gegeneinander, sondern nebeneinander. Wahrscheinlich, die Wahrscheinlichkeit von dem zum anderen muss auch bedacht werden. Aber wenn wir das ablehnen, was Gott sagt, und seine Existenz leugnen, dann heißt das auch nichts anderes, dass wir zum Beispiel, wenn Gott sagt, du sollst nicht töten, und wir dieses Gebot für Einengung unserer Freiheit halten, dann heißt das umgekehrt, wir sollten eigentlich kein Problem mit Töten haben. Oder wenn Gott sagt, du sollst nicht stehlen, dann muss ich ja froh sein, wenn mein Stehlen nicht bemerkt worden ist und ich genüsslich mein Leben leben darf. Wenn Gott sagt, du sollst das Eigentum oder das Freude deines Nächsten nicht begehren, dann muss ich meinem Freund alles wegnehmen und ihn mit seiner Frau betrügen, um mein Leben genießen zu können. Oder wenn Gott sagt, du sollst kein falsches Zeugnis geben, und ich, um mein Leben zu genießen, kann ruhig eine Falschaussage machen, um meinem Gegenüber so richtig eins auszuwischen. Es klingt übertrieben, ich weiß. Aber genau nach diesen Kriterien leben ja viele Menschen. Einer ist stolz darauf, dass er getötet hat. Das sehen wir auch in Zeugnissen heute in den Kriegen, wie in Afrika, so auch bei uns in Europa. Ein Dieb freut sich, wenn er nicht erwischt wurde beim Diebstahl. Ein Ehebrecher freut sich, seinem Freund die Frau ausgespannt zu haben. Und ein Zeuge ist stolz darauf, dass er jemanden so richtig eins ausgewischt hat, indem er den Betroffenen mit seiner Falschaussage ins Gefängnis gebracht hat. Ist das wahrlich ein erfülltes, freies und genussreiches Leben? Nicht wahr? Aber das ist die Tendenz der Atheisten. Es gibt wahrscheinlich keinen Gott. Also lasst uns das Leben genießen. Aber wie steht es mit denen, die an Gott glauben und trotzdem behaupten, dass Gottes Gebote keine Gültigkeit mehr haben? Wir leben nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Und brauchen wir deshalb die Gebote Gottes nicht zu beachten? Ich glaube, dass wir oft etwas verwechseln. Wir verwechseln das Gesetz Gottes mit der Strafe für die Übertretung der Gesetze. Wissen Sie, sogar bei uns in unserem Land gibt es ein sogenanntes BGB. Das heißt Bürgerliches Gesetzbuch. Das Bürgerliche Gesetzbuch regelt das allgemeine deutsche Privatrecht, die Rechtsbeziehungen zwischen Privatpersonen. Zusammen mit seinen Nebensätzen bildet es das allgemeine Privatrecht. So definiert Wikipedia zum Beispiel dieses Buch. Und wir tun gut daran, wenn wir uns an die Gesetze unseres Landes halten. Und ich habe keinen gesehen, der darüber viel gemeckert hat. Einige Passagen schon. Aber das andere, wir tun auch gut daran, uns zum Beispiel an die Straßenverkehrsordnung zu halten. Sonst müssen wir oft mit sehr unangenehmen gesundheitlichen Folgen und unangenehme Erfahrungen mit unserer Geldbörse machen. Einfach, weil es gesetzlich geregelt ist. Ich finde das gut so. Aber wir können natürlich, wie die Atheisten in Glaubensfragen sagen, das interessiert mich überhaupt nicht. Das ist eine Einengung meiner Freiheit. Und dann genüsslich leben, ohne sich daran zu halten. das ist echt ein Genuss, dass es gibt in unserem Land auch ein anderes Buch. Das ist das StGB. Das sind wieder für Abkürzungen. Das heißt einfach das Strafgesetzbuch. Da heißt es zum Beispiel zum Diebstahl. Und ich finde das ein sehr gutes Gesetz. Wer eine fremde, bewegliche Sache einem anderen in der Absicht wegnimmt, die Sache sich oder einem Dritten rechtswidrig zuzueignen, schöne juristische Sprache, nicht? Und wird mit Freiheitsstrafe bis 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Und sogar, Absatz 2, der Versuch eines Diebstahls ist strafbar. Darüber regt sich keiner von uns aus. Wir wollen ja nicht bestohlen werden. Und manchmal wollen sogar, dass der bestraft wird, der uns was gestohlen hat. Kommt das nicht oft hoch bei uns? Das Strafgesetzbuch sieht das vor. Wenn wir unser bürgerliches Leben durch das Gesetz schützen lassen oder das Gesetz schützt uns vor diesen Sachen, darum sind wir dann negativ auf die Gebote Gottes eingestellt. Und eine Nachbarin sagt zum Beispiel, ich kann das mit Gottes Gesetzen überhaupt nicht akzeptieren. Dieses Auge um Auge, Zahn um Zahn, das kann ich nicht aushalten. Deshalb will ich nichts mit Gott zu tun haben. Doch wie wäre es, wenn wir mal eine ganz andere Meinung dazu hören würden? Wieder sagt David im 19. Psalm, Versen 9 bis 12, die Ordnungen des Herrn sind zuverlässig. Sie erfreuen das Herz. Die Anordnungen des Herrn sind klar. Klugheit gewinnt, wer auf sie achtet. Die Ehrfurcht vor dem Herrn ist gut. Nie wird sie aufhören. Die Gebote, die der Herr gesagt hat oder gegeben hat, sind richtig, vollkommen und gerecht. Er schwärmt hier sogar und sagt, sie sind kostbarer als Gold. Sie sind süßer als der beste Honig. Herr, ich gehöre zu dir. Wie gut, dass mich dein Gesetz vor falschen Wegen warnt. Wer sich an deine Gebote hält, wird reich belohnt. Ich mag diese Worte. Gott hat uns Menschen seine Gebote nicht zur Einschränkung unserer Freiheit gegeben, sondern zum Schutz unserer Persönlichkeit, wie das bürgerliche Gesetzbuch. Dieses Gebot, du sollst nicht stehlen, heißt ja nichts anderes, dass ich nicht bestohlen werden möchte. Und wenn das eingehalten wird, dann habe ich kein Problem. Es schützt uns vor dem Belogenwerden. Du sollst nicht lügen. Sind das Einengungen der Freiheit oder Schutz vor Schaden? Neulich habe ich aus der indischen Weisheiten ein paar Sätze gehört. Da wird eine Frau beschrieben, die in einen Metzgerladen geht und fragt, haben Sie noch ein Hähnchen für mich? Es war kurz vor Schluss. Und der Metzger sagt, ja, ich denke schon. Er geht in den Kühlraum, holt ein Hähnchen raus, es war übrigens sein letztes, legt es auf die Waage und sagt, es ist 1,5 Kilo schwer. Die Frau sagt, haben Sie nicht noch ein größeres? Was macht der Mann? Er nimmt das Hähnchen, geht in den Kühlraum und kommt wieder mit einem Hähnchen raus, legt es auf die Waage und drückt seinen Daumen darauf. Jetzt sind es 2 Kilo. Gut, sagte die Frau, ich nehme beide. Da hatte der Verkäufer ein kleines Problem. Aber das ist allgemein. Ich habe es auch persönlich erlebt. Ich war auf Reisen oft durch einige Länder gefahren, in die Ukraine, oft total müde von 1,500 Kilometer, wollte was essen, ging in eine Bude so am Straßenrand, um irgendwas, ein Würstchen mit einem Brötchen zu kaufen, um meinen Magen aufzufüllen. In diesem Tag wechselte die Währung. Und ich hatte schon die neue Währung. Die war 10-mal so viel wert wie die alte. Jetzt bezahle ich 3,60 Euro für ein Würstchen und ein Brötchen. Aber ich habe das in der neuen Währung bezahlt. Also hat der Verkäufer 36 Euro bekommen, anstatt 3,60 Euro. Und ich wunderte mich, warum dieser Verkäufer so erstaunt war. Ich habe nicht nachgedacht. Ich habe von der neuen Währung 3,60 abgezählt. Und nachher, beim Nachdenken, das Denken ist manchmal schwer nach langen, anstrengender Fahrt, denke ich, ach ja, lasst uns das Leben genießen. Wir haben es geschafft. Ich habe ein Zehnfaches für mein Gericht bekommen, als mir eigentlich zusteht. Es gibt keinen Gott. Wir brauchen uns nicht an die Regeln halten. Aber ehrlich gesagt, möchte ich nicht in einer Gesellschaft ohne diese Regeln leben. Wahrscheinlich gibt es keinen Gott. Lasst uns das Leben genießen. Das wäre keine Freiheit vom Gesetz, kein Genuss, sondern im Gegenteil, Anarchie, Angst und Unsicherheit. Ich habe manchmal den Eindruck, dass es nicht Gottes Gebote sind, die uns Freude am Leben nehmen, sondern es sind eher die von Christen gemachte Regeln und Verständlichkeiten, die wir aufgebaut haben. Genau wie zu der Zeit des Alten Testaments die Schriftgelehrten und Pharisäer es gemacht hatten. Wisst ihr, Jesus hat sie radikal verurteilt. Er sagt zum Beispiel in Matthäus 15, diese Leute können schön über Gott reden, aber mit dem Herzen sind sie nicht dabei. Ihr Gottesdienst ist wertlos, weil sie ihre menschlichen Gebote als Gebote Gottes ausgeben. Und dann kriegen wir wirklich ein Problem, weil jeder über bestimmte Sachen anders denkt als der andere. Und wenn wir da nicht zusammenkommen, dann gibt es Schwierigkeiten. Du darfst als Christ dieses nicht, du darfst das andere nicht. Dieses Benehmen ist überhaupt nicht christlich. Und all das beurteilen wir nach unserem persönlichen Verständnis der Dinge. Wir hatten einmal fast einen Krach mit meiner Frau. Wir hatten oft mit unseren kleinen Kindern vor Weihnachten einen Spaziergang durch die Geschäfte gemacht, damit die Kinder alles angucken können, was es an Spielzeug gibt, und sich dann einen Wunsch äußern, was sie zu Weihnachten gern hätte. Da ist meine Frau mit den kleineren Kindern beiseite gewesen und meine zweite Tochter, kennt sie viele, die Miriam, die kommt zu mir, in der Hand ein blödes, sage ich das mal so, rosa Pferdchen mit einer blonden Mähne. Es war gerade furchtbar in. Papa, kaufst du mir das? Ich weiß, dass dieses blöde Plastikzeug höchstens 50 Cent in der Produktion kostet. Und jetzt kommt sie und will ein Geschenk für 17 Mark haben. In mir sträubt es sich im ersten Moment. Und dann gucke ich in die Augen meiner Tochter und sie guckt mich an. Und da stand nicht die Frage, ob es richtig ist oder falsch, ob das. Ich habe darin gelesen, Papa, liebst du mich? Das war eine Provokation. Meine Frau sagt, du kaufst ihr das nicht. Ich war ungehorsam meiner Frau gegenüber. Ich habe es ihr gekauft. Nicht, weil ich meinte, dass das gut sei. Gegen meiner rationalen Meinung. Aber um der Tochter willen habe ich es gemacht. Nach einer Woche lag das im Mülleimer. Ist egal. Aber diese Erfahrung ermutigt meine Tochter ruhig bis heute noch. Das hat sie sehr viel gezeigt. Und deshalb sollten wir uns überlegen, auf unser Recht zu bestehen und zu pochen, weil ich meine, es ist richtig, und der andere hat vielleicht eine andere Meinung. Oder gibt es da einen ganz anderen Grund, wie zwischen mir und meiner Tochter damals? Und das ist es mir allerdings wert. Gott hat uns seine Ordnungen gegeben, nicht damit wir keine Freude am Leben haben. Er gab sie uns, damit wir lernen können, in Frieden miteinander zu leben. Was ist dann aber nur mit der Aussage des Neuen Testaments, wie zum Beispiel der Apostel Paulus sagt in dem Brief an die Römer, Christus hat das Gesetz erfüllt, damit die Herrschaft des Gesetzes beendet. Wer an ihn glaubt, wird gerettet. Luther übersetzt das mit den Worten, Christus ist des Gesetzes Ende. Diese und manch andere ähnliche Aussagen suggerieren uns manchmal, dass Jesus das Gesetz abgeschafft hat. Dem ist aber nicht so. Jesus hat es nicht ungültig gemacht, sondern erfüllt. Und das ist ein Unterschied. Wisst ihr, kein Mensch ist in der Lage, sich buchstabengetreu an das Gesetz Gottes zu halten. Das wissen wir alle. Und wisst ihr, Gott wusste das auch allzu gut. Deshalb hat er schon bei der Einführung des Gesetzes einen Ausweg geschaffen. Es gab eine Möglichkeit, diesem Strafgesetzbuch zu entkommen. Und zwar, indem der Schuldige sich schuldig bekennt, Buße tut, und dann bringt er ein Opfer, auf das die Sünde symbolisch gelegt wird, das Tier stirbt und der Schuldige wird vom Urteil frei gesprochen. All das sollte darauf hinweisen, dass eines Tages ein Mensch auf die Erde kommen wird, der diese Strafe für die Übertretungen des Gesetzes von Menschen auf sich nehmen wird. Er wird es nicht abschaffen, er wird es erfüllen. So lesen wir wieder im Römerbrief, da schreibt Paulus, das Gesetz konnte uns nicht helfen, so zu leben, wie es Gott gefällt, weil wir an die Sünde versklavt, zu schwach sind, es zu erfüllen. Deshalb sandte Gott seinen Sohn zu uns, er wurde Mensch, war wie wir der Macht der Sünde ausgesetzt. An unserer Stelle nahm er Gottes Urteil auf sich. Das hat Gott schon durch den Propheten Jesaja schon Jahrhunderte vor Jesus auch schon prophezeit. Und er sagt in Jesaja 53, Vers 5, er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott untreu wurden. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. So hat Jesus nicht das Gesetz für ungültig erklärt, sondern die Strafe für die Übertretung des Gesetzes an unserer Stelle getragen. An unserer Stelle nahm er Gottes Urteil über die Sünde auf sich. Aber lassen wir Jesus selbst zu diesem Thema Stellung nehmen. Auch in der Bergpredigt, Matthäus 5, ab Vers 17, lesen wir, meint nur nicht, ich bin gekommen, das Gesetz und das, was Gott durch die Propheten gesagt hat, außer Kraft zu setzen. Im Gegenteil, ich werde alles bestätigen, zur Geltung bringen und voll erfüllen. Denn das sage ich euch, auch der kleinste Buchstabe im Gesetz Gottes behält seine Gültigkeit, solange die Erde besteht. Wer auch nur eines von diesen kleinsten Geboten auflösen oder außer Kraft setzen will und auch noch andere dazu verleitet, der wird nie in das Reich Gottes kommen. Das ist eine ernste Aussage von unserem Herrn. Und durch diese Worte erklärt Jesus in der Bergpredigt, Wir werden wahrscheinlich noch einige Predigten darüber hören, was das alte Gebot sagt und was Jesus verschärft hat. Aber ich will nur eins anführen. Und zwar in den Versen 21 und 22. Ihr habt gehört, dass es im Gesetz des Mose heißt, du sollst nicht töten. Denn wer einen Mord begeht, der muss vor Gericht. Soweit das Alte Testament. Doch ich sage euch, sagt Jesus, schon wer auf seinen Bruder zornig ist, den erwartet das Gericht. Wer zu seinem Bruder, du Idiot, sagt, der wird vom obersten Gericht abgeurteilt werden. Und wer ihn verflucht, dem ist das Feuer der Hölle sicher. Und da sagt mir einer, die Gebote Gottes sind durch Jesus außer Kraft gesetzt worden. Ich brauche mich nicht mehr nach ihnen zu orientieren. Die haben mir nichts mehr zu sagen. Wir sagen, wir leben nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Herrschaft Jesu, unter der Gnade. Das stimmt. Aber nur zum Teil. Wir haben gelesen, wie Jesus zum Gesetz Gottes steht und dass er es nicht abgeschafft, sondern erfüllt hat. Und das ist auch ein Unterschied. Aber ich stelle mal eine andere Frage. Woher wissen wir dann über die Gnade Bescheid? Ohne Gesetz gibt es eigentlich keine Gnade. Wofür wäre die Gnade denn nötig, wenn wir nicht wissen, wovor wir begnadigt werden dürfen? Gnade kann nur den gewährt werden, der durch ein Urteil verurteilt worden ist. Ein Unschuldiger kann nicht begnadigt werden. Da hat Gnade keine Wirkung, da hat sie keinen Wert. Deswegen war ja auch die Botschaft von Jesus in seinen Predigten, tut Buße, genau wie im Alten Testament. Er muss seine Schuld bekennen. Und dann ändert euer Leben, kehrt um, überlegt, was ihr macht. Und dann wird ein Opfer gebracht. Und Jesus war dieses endgültige Opfer. Nur so kann Gnade wirksam werden. Begnadigt werden kann heute auch nur der, auch wenn er bei der Urteilsverkündung und beim ganzen Gericht immer seine Unschuld beteuert hat. Und wenn das Gnadengesuch eingereicht wird, dann muss er sich für schuldig erklären. Denn ein Unschuldiger kann nicht begnadigt werden. Du sagst, Jesus hat uns ein neues Gebot gegeben. Natürlich, das weiß ich auch. Was ist das neue Gebot? Jesus sagt selbst, heute gebe ich euch ein neues Gebot. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Siehst du, Jesus sagt dir, ein neues Gebot gebe ich euch. Und Gebote sind eigentlich da, um sich daran zu halten. Doch meinst du, ehrlich, die Einhaltung dieses Gebotes ist einfacher, als sich an Gebote Gottes zu halten? Ich persönlich finde es manchmal leichter, sich an die klaren Gebote Gottes zu halten. Ich brauche nicht zu töten, ich brauche nicht zu lügen. Ich kann mich einigermaßen beherrschen, um keine Falschaussage zu machen, egal wie unsympathisch mir der andere auch sein mag. Aber ist es möglich, so zu lieben, wie Jesus mich geliebt hat? Und zwar macht er da keine Ausnahmen. Wenn ich manchmal, wenn auch nur oft zufällig, Sätze von Christen höre, von anderen Geschwistern, dann fällt es mir schwer, an Liebe zu glauben. Schau mal, wie der sich benimmt. Mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Und dort, der ist überhaupt unmöglich. Mit dem kann ich gar nicht. Hast du schon gehört? Hast du schon gesehen? und so weiter. Das sind nur die harmlosesten Sätze. Es gibt zwischen Christen noch viel Schlimmeres. Und das erinnert mich an die Lehre Jesu darüber. Nehmen wir seine Worte zum Beispiel in Matthäus 5, 22. Doch ich sage euch, schon wer auf seinen Bruder zornig ist, den erwartet das Gericht. Wer zu seinem Bruder, du Idiot, sagt, der wird vom obersten Gericht abgeurteilt werden. Und wer ihn verflucht, dem ist das Feuer der Hölle sicher. Wenn ich die Gebote Jesu ernst nehme, oder das Gebot, dann kriege ich oft Angst, dass sein neues Gebot mich mehr überfordert als die sogenannten alten Gebote und Regeln. Denn mit jeder negativen Kritik an meinem Nächsten, an meinen Bruder, ist in meinem Inneren ja im Grunde nichts anderes vorhanden als die Aussage, ich bin besser als derjenige. Jesus nennt das zum Beispiel mit dem Pharisäer und dem Zöllner. Selbstsicher stand der Pharisäer dort und betete: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie andere Leute. Ich bin kein Räuber, kein Gottloser, kein Ehebrecher. Welch ein Zeugnis, ne? Und schon gar nicht so wie dieser da, der Zöllner da hinten. Ist das nicht echte Liebe zu unseren Nächsten und Mitmenschen? Ich habe mich überwunden, ein Beispiel hinzuzufügen, das ich selbst erlebt habe. In diese Begebenheiten aus meinem Leben anschaulich gezeigt hat, wie die Liebe zwischen den Geschwistern auch funktionieren kann. Ich betone das Wort auch. Es muss nicht so sein. Auf meinen Reisen war ich in sehr verschiedenen Gemeinden unterwegs. In sehr radikalen und sehr freien, sage ich mal. In einigen der Gemeinden, weil es im Osten war, es gibt das auch hier in Deutschland, war zum Beispiel das Rauchen eine Todsünde. Die Raucher wurden gnadenlos aus der Gemeinschaft ausgeschlossen und keiner wollte mehr mit ihnen zu tun haben. In anderen Gemeinden, da hing sogar ein Regal vor dem Eingang zum Versammlungsraum, wo die Leute ihre Pfeifen ablegen konnten, bevor sie reingingen. Jetzt steht man in dieser Zwietracht. Ich war mit meinem Freund unterwegs und damals rauchte ich auch. Und so habe ich meine Zigarettenschachtel versehentlich auf dem Kissen im Gästezimmer liegen gelassen. Kurze Zeit später kam mein Freund zu mir, tippte mich an, sagte: Du Johann, ich habe deine Zigaretten unter das Kissen gelegt. In dieser Gemeinde kommt es nicht gut an, wenn die Leute davon erfahren. Das ist ein persönlicher Erfahrungsbericht. Er müsste das nicht tun. Er könnte mich zu Recht schuldig sprechen. Und ich hätte nichts dagegen einzuwenden, denn sogar auf den Packungen steht, es ist sehr schädlich für die Gesundheit. Aber Kritik, Verurteilung und Schimpfe oder Liebe, das war hier die Frage. Und wir verstehen uns heute immer noch sehr gut, auch wenn ich schon lange nicht mehr rauche. Aber darum geht es im Grunde nicht. Der Vers 6, Vers 3 im Kapitel 8 des Römerbriefes sagt uns, das Gesetz konnte uns nicht helfen, so zu leben, wie es Gott gefällt, weil wir an der Sünde versklavt zu schwach sind, es zu erfüllen. Deshalb sandte Gott seinen Sohn zu uns. Er wurde Mensch, war wie wir der Macht der Sünde ausgesetzt. An unserer Stelle nahm er Gottes Urteil über die Sünde auf sich. Und schließen will ich mit den Worten auch des Apostel Paulus schon wieder aus dem Römerbrief. Bleibt keinem anderen etwas schuldig, abgesehen davon, dass ihr euch untereinander lieben sollt. Denn nur wer seinen Mitmenschen liebt, der hat das Gesetz Gottes erfüllt. Alle Gebote die Mose gegeben hat, wie zum Beispiel, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht das begehren, was anderen gehört. Alle diese Gebote lassen sich in einem Satz zusammenfassen. Du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Denn wer seinen Mitmenschen liebt, tut ihm nichts Böses. Deshalb ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Und das tröstet mich. Ich wünsche mir, mit David sagen zu können, deinen Willen zu tun, mein Gott, macht mir Freude. Dein Gesetz ist mir ins Herz geschrieben. Und Jesus sagt dazu, in Bezug auf Liebe und Gebote, dass sie zusammengehören. Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Auch ich halte die Gebote meines Vaters und bleibe in seiner Liebe. Das wünsche ich mir für uns.